Freunde des Korpiger-Podcasts, herzlich willkommen in der neuen Woche. Es ist Montag, wir haben es ja am Freitag schon angekündigt, beziehungsweise am Samstag, Entschuldigung, Samstag war es, Wochenende ist wieder gerast, dass wir Anfang der Woche nochmal sprechen werden. Wir haben gedacht, irgendwas wird schon passieren und es ist ziemlich viel passiert. Es baut auch direkt auf der samstäglichen Folge auf. Es ist was Großes passiert, das erste große Ding ist passiert und deshalb sitzt er mir auch wieder gegenüber, der trotz wildester Entwicklungen, wie immer, unerschütterliche
Ole Frerks.
Mein Name ist Max Marbeiter, wie ihr alle wisst. Und Ole, wir haben ja wild spekuliert am Samstag. Ne? Wir haben uns ja überlegt, wo könnte Kyrie landen? Wo spielt Kyrie ab Freitag? Und wir lagen beide granatenmäßig daneben.
Wir haben immerhin die Mavs genannt.
Ja, genau. Wir haben sie in die Verlosung mit aufgenommen, genau. Aber wir haben ja beide Tipps abgegeben, bei mir Miami. Nicht so richtig. Bei dir, Brooklyn.
Auch nicht so richtig.
Knapp vorbei. Und jetzt ist es Dallas geworden. Auch da wieder. Wir haben Samstag auch schon. Berühmte erste Reaktionen im Hause Frerks.
Das Tempo hat mich schon überrascht. Also, dass es jetzt irgendwie so schnell geht. Nachdem wir aufgenommen hatten, gab es ja dann den Bericht, dass er irgendwie überlegt zu drohen, ob er dann halt einfach die restliche Saison aussetzen wird und so. Und dann da dachte ich schon, okay, wahrscheinlich kommt es jetzt doch nicht unbedingt an den Punkt, dass sie ihn doch behalten. Also vielleicht war die Prediction falsch. Da dachte ich ja schon relativ schnell. Dass es dann Dallas geworden ist, ja, schon interessant. Also irgendwie finde ich es sportlich, tatsächlich freue ich mich so ein bisschen auf die Kombination. Ich weiß nicht, wie gut sie funktionieren wird, aber ich bin irgendwie gespannt drauf, es zu sehen. Was alles andere angeht, denke ich mir schon, okay, das ist auch echt ein relativ großes Risiko, was Dallas da eingeht. Also ein massives Risiko und auch eins, was vielleicht vermeidbar gewesen wäre, was mich also kleines bisschen auch an den Porzingis-Trade damals erinnert. Also sie haben halt einfach eine gute Vorgeschichte mit etwas schwierigen Leuten, die sie aus New York loseisen können. Und sie verlieren die falschen Leute nach New York. Das ist natürlich immer noch so. Besser wäre es gewesen, wenn sie einfach Jalen Brunson gehalten hätten. Dann wären wir jetzt in der Situation nicht. Und weiß nicht. Also für die Nets finde ich es tatsächlich auch interessant, aber da wissen wir es halt einfach noch nicht. Weil ich finde es erstmal so von außen einen guten Deal, den sie da gemacht haben. Ich dachte zwar, vielleicht müssen es mehr Picks sein oder so, aber sie kriegen eigentlich zwei der Top 4 Spieler von Dallas. Und momentan will Brooklyn ja nicht schlecht sein, sondern eher gut sein. Und deswegen macht es sportlich für die voll, also denke ich, macht der Deal Sinn. Es ist nur alles vollkommen irrelevant, wenn Kevin Durant sagt, darauf müssen wir halt noch warten. Das wissen wir halt immer noch nicht. Insofern ist es eine spannende Situation auf jeden Fall.
Das dürfte auch ein direktes Zitat von Kevin Durant gewesen sein. Das sollte genau diese Forderung oder dieses Szenario eintreten. Ja, ich meine, haben wir am Samstag auch schon gesagt. Also, es kommt ein bisschen drauf an, was Durant draus macht, beziehungsweise was dann, wie sich die Geschichte auf Durant auswirkt. Also jetzt, wie du sagst, im Endeffekt hatten wir am Samstag auch ein bisschen spekuliert, dass sie Spieler zurückbekommen könnten, die halt so ein bisschen Löcher stopfen im Kader. Und Dorian Finney-Smith wäre ja wirklich einer oder ist ja wirklich einer, der mega gut passt. Und jetzt sind die Nets halt auch einfach wahnsinnig tief. Also sie waren ja schon immer wahnsinnig tief, aber sie haben jetzt halt Länge und Defense auf dem Flügel bekommen, was ja nicht so zwingend ihr großes Ding war. Und es ist jetzt ein bisschen ausbalancierter, deshalb bin ich schon auch gespannt, was Durant aus der Sache machen wird. Also sprechen wir dann auch im Laufe der Folge nochmal genauer drüber, so die Durant-Perspektive, würde ich sagen. Und ja, Dallas, ich war schon auch überrascht. Also es ergibt, keine Ahnung, es ergibt ja spielerisch, ergibt es ja halbwegs Sinn. Ich meine, ich bin jetzt mal gespannt, ich kann mir irgendwie gleichzeitig nicht vorstellen, dass es der letzte Deal der Mavs war, oder beziehungsweise ich wäre nicht überrascht, wenn es der erste Deal gewesen wäre, von zwei bis, je nachdem, vier, drei, was auch immer, wie viel interessante Spieler sie da noch anzubieten haben, einfach, weil es natürlich offensiv schon sehr gut aussieht, aber defensiv, ich habe dann, gibt's ja immer dann schön die Social Media Grafiken mit den Predicted Starting Fives. Und das hinterließ bei mir dann doch das ein oder andere defensive Fragezeichen.
Was glauben wir denn, was die Starting Five ist? Also mit Wood mit drin oder was? Und dann
ist halt die. Ja gut, ich meine, Kleber ist ja nicht fit, ne? Und Finney Smith raus, dann hast du, ich meine, Kyrie, Luca, Hardaway Jr.
Wird relativ viel arbeiten müssen. Ich glaube, Hardaway Jr.
Meinst du, weil der kommt von der Bank quasi? Also ja, Bullock quasi.
Der ist ja redundant eigentlich.
Ja. Also Bullock auf der 3 und dann, ja, bis, weiß ich nicht.
Kleber, wenn er wieder fit ist.
Kleber wieder fit ist, gleich 30
Paul, Minuten im Schnitt. Weil halt einfach bei den Dallas Mavericks seit 20 Jahren die Regel ist, irgendwann im Laufe der Saison übernimmt Paul den Platz in der Starting Five und gibt ihn auch nicht mehr her, auch wenn er vorher nicht in der Rotation ist.
Ja, ja.
Ja, es ist schon sehr, sehr offensivlastig, muss man sagen.
Also sie haben da halt, gut, sie haben offensiv auch sehr, sehr viele Möglichkeiten. Also da, das ist wahrscheinlich der spannende Fit dann. Also ich glaube, sagen wir es mal so, wir haben immer davon gesprochen, dass sie einen zweiten oder noch einen Creator neben Luca bräuchten, der ihm ein bisschen Last wegnimmt, der ihm so ein bisschen ja auch das Team vielleicht tragen kann, wenn Luca mal eine Pause bekommt. Und da, wenn man auf den bisherigen Saisonverlauf schaut, haben sie schon ja eine Lösung rein spielerisch so sehr, sehr, mal, sagen wir mal, in Richtung, nicht beim Optimum, aber so in Richtung Optimum gefunden. Weil ich meine, Kyrie kann übernehmen. Kyrie spielt dieses Jahr sehr, sehr effizienten Basketball. Wer auch sagt, Kyrie kann Offball spielen. Da bin ich gespannt, ob es nicht wirklich eine sehr, sehr gute Paarung auf dem Feld sein kann. Und diese Fragen, die jetzt halt immer gestellt werden, ja, Luca braucht den Ball so oft und will er den Ball abgeben. Einerseits berechtigt, andererseits gern auch die andere Perspektive, will er den Ball denn eigentlich immer so oft in der Hand haben? Oder ist es vielleicht auch für ihn gar nicht so schlecht zu wissen, dass er den Ball auch mal abgeben kann? Also ich finde, das ist so eine Frage, die man bei Luca schon auch mal stellen kann, weil, also seine Usage, wie wir ja seit Jahren besprechen, ist ja sehr, sehr hoch. Und daher vielleicht findet er es auch gar nicht so schlimm, nicht wirklich jeden Angriff einleiten, abschließen und zwischendrin noch überleiten zu müssen.
Ja, ich find, das ist eigentlich eine ziemlich spannende Frage. Also auch etwas, was mit das Wichtigste ist, was dieser Trade auslöst, ist, dass wir, glaube ich, ein bisschen mehr darüber lernen werden, wie Luka Doncic als NBA-Spieler sich entwickeln kann und will. Ja. Also weil das halt einfach ein relativ großer Punkt ist. Ich habe das ja schon öfter auch betont, als der bei Real Madrid gespielt hat, war der nicht die ganze Zeit am Ball. Ne? Der hat nicht permanent den Ball dominiert und jede Entscheidung getroffen oder so, sondern er war halt Teil des Teams, hat sich auch mal abseits des Balles bewegt und so. Das ist ja schon eher etwas, das sich jetzt im Laufe der NBA-Zeit entwickelt hat. Und das ist ja auch nicht schlecht. Ne? Also er ist ja der Beste, den du dafür haben kannst. Für dieses, ich trage uns jetzt. Es ist halt nur, als Team kommst du dann halt über einen gewissen Punkt einfach nicht hinaus. Und ich glaube, insofern ist es schon interessant. Wir werden sehen, inwieweit er Lust hat, sich darauf ein bisschen einzulassen und zu verändern. Ich kann mir schon vorstellen, dass er da auch Bock drauf hat. Ich kann mir auch gleichzeitig vorstellen, dass Kyrie motiviert sein wird, dass es irgendwie funktioniert. Also einfach aus dem Grund, weil es für ihn ja dann auch um den nächsten Vertrag geht und um die nächste Extension geht und so. Und er jetzt ja auch irgendwie gefragt ist, natürlich. Aber ja, es ist halt auch so gleichzeitig so eine Situation, wo ich denke, okay, Kyrie ist nicht unbedingt dafür berühmt, die Vibes in einem Team positiv zu beeinflussen. Und die Vibes bei den Mavs waren in dieser Saison echt nicht besonders gut, fand ich. Also was man so sehen konnte. Also Doncic wirkte schon relativ oft ziemlich angefressen und genervt und so. Und da bin ich jetzt mal gespannt, wie sich das entwickelt. Wir haben übrigens gerade bei unserer Aufzählung von Spielern Josh Green vergessen. Ich glaube, das ist tatsächlich, also wenn man jetzt auch den Deal irgendwie bewerten will, was natürlich ein bisschen viel ist, aber dazu eine Einschätzung abgeben will. Ich glaube, es ist für Dallas auf jeden Fall schon mal sehr gut, dass sie den nicht abgeben mussten, weil das eigentlich so, das ist halt der eine junge Spieler, der interessant ist, den sie haben und der jetzt auch eine wichtige Rolle einnehmen soll. Ich kann mir vorstellen, dass der startet, also zumal er in dieser Saison auch den Dreier trifft und dann das wäre noch jemand, der dir defensiv auf jeden Fall auch ein bisschen was geben kann. Aber wie du eben schon meintest, ich könnte mir auch vorstellen, dass es nicht der letzte Deal war, weil brauchst du Christian Wood jetzt noch? Und sie haben ihn angeblich ja auch in diesem Deal versucht, mit abzugeben. Brauchst du Tim Hardaway noch? Wahrscheinlich nicht, zumal auslaufender Vertrag. Ich kann mir schon vorstellen, dass sie versuchen werden, da noch irgendwie jetzt wieder ein bisschen mehr Richtung Defense zu gehen. Also mal schauen, wie die Mavs am Ende der Woche aussehen. Aber es ist halt erstmal, wenn wir die ganze Zeit fordern, Dallas holt euch, ihr braucht irgendwie einen zweiten Star, dann haben sie den bekommen. Aber natürlich auch den einen, der jetzt irgendwie verfügbar war, weil er sich in eine Situation manövriert hat, wo ein bisschen schwer vermittelbar war, sagen wir mal so. Aber ich meine, das ist natürlich auch eine der Sachen, wie sie jetzt berichtet wurden, dass Phoenix ein echtes Angebot gemacht hat, also mit Christopher Paulus und Jay Crowder. Die Lakers haben ihre beiden heiligen First-Rounder angeboten. Die Clippers haben ein echtes Angebot gemacht. Also das ist halt auch immer so das Ding, was finde ich, glaube ich, einigermaßen wichtig ist, von draußen zu sehen. Wir alle können uns von draußen immer über Kyrie Irving das Maul zerreißen. Wir können unfassbar genervt von dem Typen sein. Solange du gut da drin bist, fancy Dribble-Moves zu machen und Jumpshots zu treffen, kannst du der letzte Mensch sein. Leute werden versuchen, dich zu kriegen. Also das finde ich immer wieder interessant und immer wieder wichtig zu betonen. Es ist halt, Talent rechtfertigt eben doch relativ vieles.
Ja, der Opportunismus ist sehr verbreitet in der Liga. Ja, klar, also ich meine, wir haben ja drüber gesprochen. Am Ende ist es irgendwie wichtig, ist auf dem Platz, ne? Für viele Teams. Und dann alles drumherum ist dann nicht so entscheidend. Und ich meine, ja klar, die Mavs haben jetzt wahrscheinlich den Star bekommen mit dem größten Rucksack, den du so mitbringen kannst. Und ich glaube auch, ja, ob es auf persönlicher Ebene, also wir haben es ja jetzt an unterschiedlichen Orten gesehen, dass Kyrie nicht zwingend oder dass es dann schon mal zu atmosphärischen Störungen kommen kann. Also selbst mit seinem großen Buddy hat er jetzt zusammengespielt und es hat einfach irgendwie nicht funktioniert. Das ist halt die Frage. Und wie das dann in Dallas aussieht, also scheinbar haben ja die Mavs auch irgendwie Vertrauen, dass sie, ja, dass ihre Kultur irgendwie Kyrie dazu animiert, sich einfach ins Team zu integrieren und dass es dann irgendwie passt. Keine Ahnung. Kann ja auch sein, weiß ich nicht. Wenn man dann irgendwie auf einmal merkt, so, hey, das ist irgendwie eine.
Die Mavs sind als Organisation nicht berühmt dafür,
eine Kultur zu haben, ne? Deswegen ich weiß. Aber. Ich war ich weiß gar nicht mehr, wo ich es gelesen habe, bei Shams, glaube ich, oder so. Ich war auch kurz so ein bisschen. Ja, ich bin kurz ins Stocken geraten beim Lesen, aber ja, gut. Vielleicht, ne? Ist halt auch. Ich bin auch sportlich einfach mal gespannt, weil ich meine, wir reden ja oft drüber, wie offen quasi der Westen ist. Und die Mavs mit knapp über 50% stehen auf Platz 6, glaube ich, gerade, wenn ich irgendwie komplett daneben liege.
Das lässt sich leicht verifizieren.
Ja, du hast komplett recht. Und ja, deshalb ist es halt mal so ein Swing auch zu wagen. Ja, genau, 28, 26 auf Platz 6. Also zum Beispiel die Pelicans sind komplett abgestürzt, auf 9 nur noch, waren teilweise ganz vorne. Also es verschiebt sich hin und her die ganze Zeit. Und von daher, ja, es mal zu versuchen für ein halbes Jahr. Ich weiß nicht, ob ich mit Kyries Vorgeschichte, mit diesem ganzen Hintergrund abseits des Feldes, ob ich es jetzt gemacht hätte, weiß ich nicht. Wie du sagst, vielleicht ist dann auch so eine Frage, ob brauchst du Prinzipien in dem Fall, dass du sagst, boah, nee, also da sind Dinge passiert, die kann ich jetzt so nicht, die möchte ich so jetzt nicht in meiner Organisation haben oder keine Ahnung, aber sportlich bin ich gespannt. Wie gesagt, ich bin gespannt, ob das jetzt der letzte Deal ist. Also vielleicht, wir können natürlich auch mal ganz kurz, weil du hast ja gesagt, Josh Green nicht drin. Wir können vielleicht auch mal sagen, wie der Deal genau aussieht. Also weil Dorian Finney-Smith, Spencer Dinwiddie, 2029 Unprotected First, 27
den du immer runtergeredet hast, ne? Diese Future Picks, ne? Hier der einzige Pick, der involviert ist, 2029.
Also ja, aber das finde ich. Aber ich finde es ganz interessant so. Ich finde es ganz interessant, weil im Endeffekt aus Netzsicht, glaube ich, entscheidender war halt. Also vielleicht noch ganz kurz 27, 29 Second Rounder und Markieff Morris noch. Also geht von den Nets Richtung Dallas.
Genau.
Ich finde es ganz interessant, weil ich glaube aus Netzsicht oder für mich fühlt sich's aus Netzsicht so an, als sei halt entscheidend gewesen, dass man halt gute Rotationsspieler noch dazu bekommt. So, Freunde, das war Teil 1 unseres Senfs zum Kyrie-Trade. Die Perspektive der Mavs. Es gibt natürlich noch andere. Ihr habt's gerade schon gehört. Wir reißen so ein bisschen die Lakers an, die Nets. Wie sieht's aus mit Durant? Was bedeutet das allgemein? Von daher, es gibt noch einiges zu bereden. Wir haben uns aber gedacht, wir schieben das rüber auf unsere Patreon-Seite. Wollt ihr also weiter zuhören? Schaut da gerne mal vorbei. Und die Adresse ist patreon.com/Korbiger-Podcast und Korbiger wie immer mit AE. Also schaut gerne mal vorbei. Wir freuen uns und wünschen euch bis dahin auf jeden Fall schon mal einen schönen Tag. Bis dahin, reingehauen.